Zweifelhaftlich viele. Vor allem eher so vorm Anfang, weil jeder gesagt hat, ja, damit verdienst du doch kein Geld oder was willst du denn damit machen? Und in Deutschland, ich bin in Frankfurt aufgewachsen, was willst du denn in Frankfurt mit Meeresbiologie machen?
Herzlich willkommen zurück zum Wild Talents Podcast. Mein Name ist Irma, ich bin Host dieses Podcasts. Ich bin Tier- und Artenschützerin, NGO-Gründerin und HR-Expertin. Und in diesem Podcast interviewe ich Menschen, die alle eine Leidenschaft teilen, und zwar die Leidenschaft für die Natur- und Tierwelt. Und du findest hier ganz viele unterschiedliche Geschichten über ganz viele unterschiedliche Wege, wie diese Menschen ihre Leidenschaft ausleben, ob hauptberuflich, ehrenamtlich oder in Teilzeit. Und ich hoffe einfach, dich damit inspirieren zu können, damit auch du deinen ganz eigenen individuellen Weg finden kannst. Und in der heutigen Folge habe ich die liebe Jenny zu Gast. Und Jenny träumte schon von klein auf davon, die Ozeane zu erkunden und lebt heute ihren Traum in Kolumbien als Meeresbiologin. Und ja, in der Folge erfährst du, wie man in die Meeresbiologie einsteigt, welche Herausforderungen dieser faszinierende Beruf mit sich bringt. Und ja, Jenny hat auch noch ganz tolle Geschichten und Ereignisse für uns mitgebracht, die sie mit Walen und Delfinen erlebt hat. Und ja, wenn dir die Podcast-Folge gefällt, freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung, damit wir noch mehr Menschen erreichen können, die sich für Tiere und Natur einsetzen möchten. Aber jetzt lasst uns erstmal eintauchen in die magische Ozeanwelt der Wale und Delfine. Ganz viel Spaß beim Anhören. Ja, hallo liebe Jenny, so schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dich hier in meinem Podcast zu haben. Bevor wir jetzt hier heute in die Meeresbiologie eintauchen, magst du dich den Zuhörern gerne mal vorstellen?
Hallo Irma, ja, vielen, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast und dass ich hier sein darf. Ja, ich bin Jenny Bachmann. Ich bin Meeresbiologin aus Leidenschaft. Seit ich Kind bin, wollte ich immer Meeresbiologie studieren und wollte mit dem Meer arbeiten und das Meer schützen. Und ja, inzwischen wohne ich hier in Kolumbien und setze mich für den Meeresschutz hier an der Pazifikküste im Moment ein.
Sehr schön, richtig cool. Ich verfolge dich jetzt auch schon ein bisschen länger und finde es total schön, was du machst. Und ich frage ja auch immer gerne, gehörst du zu den Menschen, die schon immer als Kind wussten, was sie machen wollten? Das hast du ja eben schon gesagt. War das tatsächlich auch bei dir so, dass du so wirklich so zielgerichtet dann auch nach der Schule, nach dem Abi dem nachgegangen bist oder hattest du Umwege?
Ja, nee, ich seit ich Kind bin, wusste ich das. Ich hatte mein Zimmer voller Delfinposter und Walposter und wusste, dass ich das machen will. Dann hatte ich in der Schule, also mir hat Kunst auch gut gefallen, dann hatte ich mal so eine Überlegung, ob ich nicht vielleicht Kunst studieren sollte oder was in Richtung Kunst machen sollte. Aber dann habe ich mich doch im Endeffekt für Meeresbiologie entschieden. Und dann war es aber ein bisschen schwierig, in Deutschland einen Studienplatz zu finden, weil in Deutschland studiert man ja erst sozusagen Biologie. Mhm. Und das war mir nicht genug. Also ich hatte meine ganze Schulzeit schon dieses Gefühl, ich muss endlich anfangen, mich mit Meeresbiologie zu beschäftigen. Und dann ja, war ich irgendwie damit nicht zufrieden mit dem Gedanken, dass ich jetzt nochmal erstmal nur Biologie studiere, 3 Jahre. Und dann habe ich mir angeguckt, wo es im Ausland vielleicht die Möglichkeit gibt. Und dann habe ich in England beziehungsweise in Wales einen Studiengang in Marine Biology gefunden. Da musste ich aber ein Jahr warten, bis ich dann dahin kam. Also habe ich erstmal ein Jahr gearbeitet. Und ja, dann habe ich 3 Jahre Meeresbiologie studiert und ich wollte ja immer was in Richtung Wale und Delfine machen. Da bin ich dann aber ein bisschen auf Abwege gekommen, also sage ich mal in Anführungszeichen, weil jetzt macht das auch irgendwie alles Sinn. Aber meinen Master habe ich dann tatsächlich in marine Mikrobiologie gemacht. Dafür bin ich wieder zurück nach Deutschland gekommen. Da gab es dann den Master in Bremen. Und ich habe lange Zeit damit gehadert, weil ich dachte, das ist nicht der richtige Weg für mich. Aber im Endeffekt jetzt, als ich dann nach Kolumbien gegangen bin, habe ich halt doch gemerkt, wie ich beides verbinden kann mit den Walen und Delfinen und der Mikrobiologie. Also es hat alles im Endeffekt Sinn gemacht.
Ah, cool. Ja, oftmals sieht man dann erst im Nachhinein, dass es dann irgendwie doch stimmig ist, ne, wenn man so zurückblickt. Okay, cool. Also gibt es tatsächlich in Deutschland gar nicht, wenn man jetzt irgendwie vom Abi studieren möchte und direkt eine Spezialisierung in Meeresbiologie gibt es tatsächlich nicht. Man muss dann erstmal Biologie klassisch machen, ist das so?
Genau, also ich weiß nicht, wie es heutzutage ist. Bei mir war es damals so, dass man konnte Biologie studieren und sich dann im letzten Jahr auf Meeresbiologie oder Kurse in Meeresbiologie spezialisieren. Aber es war immer erstmal das Grundstudium Biologie, genau.
Und das Studium war dann bei dir auf Englisch wahrscheinlich, oder?
Genau.
War das dann für dich ein Thema oder bist du da gut reingekommen? Oder konntest du schon von der Schule aus gutes Englisch?
Also ich konnte Schulenglisch, aber mein erstes Jahr war hart und ich kann mich auch noch an eine heulende Unterhaltung mit einem Professor erinnern, wo ich da dachte, ich kann das nicht und ich krieg das nicht hin. Und dann hat er gesagt, nee, mach mal langsam, weil das war alles viel zu viel, alles auf Englisch und ja, und er hat mich dann aber beruhigt und im Endeffekt habe ich es dann auch geschafft. Also es war so ein, ich bin da reingewachsen. Ja.
Okay, sehr cool. Magst du uns noch ein bisschen was von deinem Alltag berichten? Wie sieht denn so aktuell deine Tätigkeit aus als Meeresbiologin in Kolumbien?
Mein Alltag ist tatsächlich sehr, sehr divers. Also, ich arbeite jetzt seit 1,5 Jahren an einem Projekt, das heißt WDCP, Whale and Dolphin Community Project, auf Englisch. Und es geht darum, an der Pazifikküste die Wale und Delfine zu erforschen von Kolumbien. Die Pazifikküste von Kolumbien. Und das ist so, dass es gibt dort den Golf von Trivugar. Und der ist unheimlich biodivers, unheimlich, ja, ist einer der artenreichsten Gebieten auf diesem Planeten. Und wir wissen, dass dort jedes Jahr die Buckelwale hinkommen zum, ist immer so schwer, das alles auf Deutsch zu sagen, um ihre Kälber auf die Welt zu bringen. Und deswegen, da ist schon sehr, sehr viel bekannt, dass das eine besondere Region ist für die Buckelwale. Aber die Fischer und generell die Leute, die da wohnen, wissen, dass es eben auch viele andere Tierarten gibt, also viele andere Wal- und Delfinarten auch. Und wir haben erst den ersten sozusagen Zensus gemacht in dieser Region, also die erste Kartierung von anderen Walen außer den Buckelwalen und den Delfinen, die dort in der Region vorkommen. Und wir haben dafür monatliche Ausfahrten gemacht, so entlang von solchen Transekten, die wir entworfen haben, wissenschaftliche Transekte. Und wir haben aber ein Approach, also eine Herangehensweise gewählt, dass wir mit Fischern vor Ort arbeiten, weil wir wollten jetzt nicht einfach als die Wissenschaftler dahin gehen und irgendwas machen und im Endeffekt weiß die Community, die dort lebt, dann gar nicht, was Sache ist, sondern wir wollten mit der Community zusammenarbeiten. Deswegen haben wir 3 Fischer ausgebildet und die haben dann tatsächlich diese Transekte gemacht. Und am Anfang war es dann eben so, dass die Ausbildung von diesen Fischern anstand. Dann haben wir die ersten Ausfahrten mit denen gemacht. Das heißt, ich war auch aktiv dabei auf dem Meer. Ich habe die Wale, die Delfine gesehen. Das war mega, mega schön. Aber irgendwann musste ich diesen Part dann eben auch abgeben oder wollte ich diesen Part dann auch abgeben, dass ich auch nicht jeden Monat dahin fliegen muss. Es ist schon auch weit. Kolumbien ist groß. Und dann haben eben die Fischer wirklich jeden Monat alleine diese Monitorings gemacht. Das heißt, sie haben uns dann die Daten geschickt. Dann war mein Alltag eigentlich mehr so Büroarbeit, hier die Daten eingeben, hier ja, alles die Logistik zu leiten, die Daten auszuwerten. Also mein aktueller Alltag sieht tatsächlich so aus, dass ich diese Daten auswerte, weil wir jetzt mit dem Projekt zu Ende kommen. Wir haben jetzt noch 2 Ausfahrten, eine im Juli, die machen heute eigentlich, machen sie gerade eine Ausfahrt und im August machen sie die letzte Ausfahrt und dann ist dieses Projekt tatsächlich zu Ende. Und dann hatten wir noch Events, das heißt, teilweise habe ich eben auch als Eventmanager gearbeitet oder so, all diese Events zu organisieren. Und also es ist wirklich super vielseitiges. Projektleitung, Datenanalyse. Jetzt geht es eben dann da auch darum, irgendwann ein Paper zu schreiben. Also es ist sehr, sehr, sehr abwechslungsreich.
Wahrscheinlich auch viel Kommunikation. Muss irgendwie so ein vielseitiges Talent haben, ne?
Ja, genau. Ja.
Ist es eine NGO, wo du dann arbeitest auf dem Projekt? Oder wie kann man sich das
Genau.
vorstellen?
Ich bearbeite für die Stiftung RNE Ocean Community Conservation und es ist so, dass ich als Independent, also als Unabhängiger arbeite, aber also ich bin unabhängige Wissenschaftlerin, aber ich bekomme ein Gehalt über dieses Projekt.
Und wie bist du auf dieses Projekt gekommen, beziehungsweise generell auf Kolumbien? War das dein Wunschland, dass du sagst, ich möchte dort unbedingt Wale und Delfine studieren oder erforschen? Oder wie kamst du da drauf?
Also ich hatte seit Kind von früh an immer den Wunsch, in die Tropen zu ziehen, weil ich ja die Vorstellung hatte, dass es da immer warm ist und ich mochte die Kälte nicht so und deswegen ja, war das immer so mein Wunsch. Und dann ja, habe ich im Studium meinen Mann kennengelernt und der war Kolumbianer und so kam es dann, dass er musste wieder zurück nach Kolumbien. Dann habe ich gesagt, ja, ich gucke mir das mal an. Und dann sind wir nach Kolumbien ausgewandert. So kam das.
Also die Liebe hat dich nach Kolumbien geführt.
Ganz genau. Ja,
Hättest du irgendwie so ein Land, wo du sagst, okay, das reizt mich jetzt aber trotzdem nochmal explizit dort Wale oder Delfine und oder zu erforschen? Oder bist du gerade richtig happy dort, wo du bist?
also ich bin gerade wirklich, wirklich happy. Was mich aber noch interessieren würde, ist, sind die Orcas. Und ich würde gerne mal nach Kanada oder so oder auch Argentinien. Ja, also ich hätte schon noch so Länder zum Wohnen, weiß ich nicht, aber zum Arbeiten, ja.
Ja,
Genau.
Orcas sind ja wirklich auch richtig
Ja.
schöne Tiere.
Wobei wir jetzt tatsächlich auch schon die ersten Orca-Sichtungen bei uns im Pazifik in Kolumbien hatten. Also wir
Ah,
hatten eine
echt?
Gruppe von 30 Individuen. Ja, wer weiß, vielleicht muss ich gar nicht weg.
Cool. Richtig schön. Und du bist ja jetzt spezialisiert auf Wale und Delfine. Lernt man das denn beim Doing dann oder muss man vorher noch irgendwie, wenn man sagt, okay, ich möchte mich jetzt auf Wale und Delfine spezialisieren, irgendwelche Kurse absolvieren, dass man sagt, man hat da nochmal explizite Kenntnisse oder kommt man da auch einfach rein?
Genau, also ich würde mich tatsächlich gar nicht als Spezialist für Wale und Delfine bezeichnen, weil ich es eher so Learning by Doing gemacht habe und ich kenne mich jetzt mit den 7 Arten aus, die wir da im Golf von Tribuga gesehen haben. Aber es gibt auch wirklich, also ich arbeite mit wirklichen Experten zusammen und die wissen noch deutlich mehr über Wale und Delfine. Die haben eben schon ihr ganzes Leben mit den Tieren gearbeitet und also zum Beispiel, es gibt einen Masterstudiengang wie heißt er? Marine Mammal Science, glaube ich, von der St. Andrews University in Scotland. Und die spezialisieren sich wirklich auf Wale und Delfine im Masterstudiengang. Und bei mir ist es eher so, ich bin Mikrobiologin und mich interessieren auch die Mikrobiome von den Tieren. Und ich habe jetzt 1,5 Jahre gearbeitet, diese Tiere zu kartieren, aber es gibt noch so viel, was ich nicht weiß. Und ja, also ich könnte noch deutlich mehr wissen über die Tiere. Aber ich habe so eine dicke Enzyklopädie, so ein dickes Buch. Und da gucke ich dann immer wieder rein und lese mich immer wieder weiter an. Also es ist Learning by Doing und auch immer wieder weiterlesen, Paper lesen. Es ist halt ganz wichtig, dass man da auf dem aktuellen Stand ist und so weiter. Ja.
Was würdest du denn sagen, was sind denn so deine größten Herausforderungen in dem Job als Meeresbiologin?
Herausforderung. Es ist oft eine Herausforderung, Funding zu finden. Also das ist. Man hat seine Ideen und man hat seine Ideale und was man machen will, aber Funding zu finden ist gar nicht so trivial. Es gibt viel Konkurrenz, es ist viel, ja, also das sind so die Hauptherausforderungen, das Funding und Konkurrenz.
Ja, du hast gesagt, dass das Projekt bald rum ist. Wartet schon irgendwie ein anderes Projekt in der NGO, in der Pipeline oder wie kann man sich das dann vorstellen? Wie starten dann die neuen Projekte?
Ja, es startet tatsächlich ein neues Projekt und es geht nicht mit der NGO weiter, in der ich aktuell bin, sondern ich möchte meine eigene Organisation gründen. Und da bin ich gerade also ich arbeite Teilzeit in der NGO aktuell und Teilzeit arbeite ich schon daran, meine eigene Geschichte aufzubauen.
Magst du uns da gerne ein bisschen mehr von berichten, wie das aussehen soll?
Also im Moment arbeite ich gerade mit den Anwälten zusammen. Sie wollen prüfen, ob der Name, den ich ausgewählt habe, funktioniert, ob ich den nutzen kann. Aber so vom Konzept her soll es wahrscheinlich darum gehen, dass, also ich bin ja auch Mikrobiologin und ich möchte eben gerne dieses One Health Konzept mit einbinden. Also dieses eine Gesundheit Konzept von der WHO, dass unsere Gesundheit auch von der Gesundheit der Natur abhängt, von der Gesundheit der Tiere abhängt. Und dementsprechend wäre ein großer Teil für mich, die Mikrobiome von den Walen und Delfinen zu erforschen, damit wir einfach mehr über die Gesundheit dieser Tiere erfahren und so eine Grundlagendaten erstellen können. Das andere Konzept, was ich gerne mit der Organisation abdecken möchte, ist One Planet. Also es heißt One Health, One Planet, One Consciousness. Sind so die drei Konzepte, die ich gerne abdecken möchte. Und One Planet, da geht es eben um dass wir einen Planet haben, das alles verbunden ist. Es ist der Umweltschutz, um Meeresschutz und so weiter. Das geht da rein. Und das dritte ist One Consciousness. Ich bin ja auch Meditationslehrerin und mir liegt dieses Bewusstseinsthema sehr am Herzen. Und ich möchte es gerne mehr auch in die Wissenschaft integrieren, weil oft ist ja so Spiritualität und Wissenschaft sowas mega Unterschiedliches und die einen haben kein Verständnis für die anderen. Und mir geht es darum, das halt wieder ein bisschen mehr zu verbinden. Und den Namen, den ich mir dafür überlegt habe für die Organisation, ich weiß aber noch nicht, ob das funktionieren wird, ist Oceanicity. Also die Verbindung von Ocean und City, weil es eben um diese Mensch-Ozean-Verbindung geht. Und ja, mal schauen, ob der Name available ist und ich den nutzen darf. Und ja, also so ist die Idee.
Voll schön. Was denkst du, wann das rum ist oder ja mit der Gründung, wann du damit an den Start gehen kannst?
Also sie sagen hier 3 Monate dauert es ungefähr, bis so legal alles fertig ist. Aber also 3 Monate in Kolumbien können schon auch mal 6 Monate, sage ich mal, dann in Deutschland sein. Also ich rechne so vielleicht mit März, April, Mai nächsten Jahres, dass die Stiftung soweit ist.
Wie kann man sich das vorstellen? Ist es dann wie so eine Art Verein, den man hier in Deutschland gründet oder so eine gemeinnützige
Also
GmbH?
in Kolumbien, wir haben uns hier informiert, in Deutschland ist es ja mit einer Stiftung sehr streng und sehr, also man braucht auch viel Kapital, was man einbringt und so weiter am Anfang. Aber in Kolumbien ist das alles ein bisschen anders. Und hier haben sie uns tatsächlich dazu geraten, dass wir eine Stiftung gründen. Also es wird eine Stiftung nach kolumbianischem Recht sein und es wird dann so sein, dass auch deutsche Geldgeber nach Kolumbien spenden können, keine Privatpersonen, aber Organisationen oder andere Stiftungen und so. Also so ist der Aufbau.
Und kann man dann auch bei dir mitarbeiten?
Also ja, sehr gerne. ja, also meine Idee ist erstmal so dieses Grundgerüst zu haben und dann bin ich auf jeden Fall offen dafür, ja.
Also dann auch Freiwilligenhelfer und auch bezahlte Angestellte oder?
Genau, also meine Idee ist auf jeden Fall, bezahlte Angestellte zu haben, weil ich auch weiß, wie schwierig das in dem Bereich ist. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass meine Angestellten bezahlt sind. Aber eine Organisation lebt natürlich auch von freiwilligen Helfern und also ich würde gerne eine Kombination aus beidem haben.
Ja, cool. Da müssen wir auf jeden Fall hier in Kontakt bleiben und vielleicht will ja jemand aus der Community dann einfach bei dir auch reinschnuppern oder als Freiwilligenhelfer tätig werden. Ja.
Genau. Es dauert einen Moment, das alles aufzubauen, sage ich mal, mit der freiwilligen Helfer auch, aber auf jeden Fall habe ich das vor.
Ich hatte nämlich auch eine Frage vorab ja gestellt, beziehungsweise Fragen eingeholt und da kam auch eine Frage, wann man bei dir als Freiwilligenhelferin tätig werden kann und somit hat sich das ja soeben geklärt, die Frage. Ja, cool. Ich habe da noch eine Frage reinbekommen, welche Organisation du empfehlen kannst, wenn man sich im Walschutz oder Delfinschutz engagieren kann. Also wahrscheinlich auch dann auf jeden Fall deine Organisation. Ah, gibt es noch andere, die du so vom Herzen aus empfehlen könntest?
Genau, also wenn jemand zum Beispiel jetzt in Europa ist und gerne mit Walen und Delfinen arbeiten möchte oder einfach auch mal reinschnuppern möchte in diese Arbeit, und also zum Beispiel in Italien gibt es das ist ein Institut, aber sie haben auch eine NGO, glaube ich, angeschlossen. Und man denkt immer, man muss um Wale und Delfine zu sehen, irgendwie weit weg oder ja, aber tatsächlich im Mittelmeer gibt es auch ganz, ganz viele Wale und Delfine. Und man kann zum Beispiel an diesem Institut, das heißt Thetis-Institut, Thetis Research Institute. Und die sind in Sanremo stationiert, beziehungsweise haben die mehrere Standpunkte. Ich war damals in Sanremo und da machen die wöchentliche Ausfahrten, wo sie eben auch Touristen mitnehmen. Und dann fährt man ins Mittelmeer raus und ist ungefähr eine Woche unterwegs. Also wir haben teilweise, waren wir auch tagelang nicht an Land, sondern wir haben dann auch draußen geschlafen oder so, auf dem Meer, auf dem offenen Meer. Und da haben wir dann ganz viele Wale und Delfine beobachtet. Also wenn man diese Experience oder ja, mal haben möchte, dann kann ich das auf jeden Fall empfehlen.
Ja, das kann ich ja dann auf jeden Fall auch in den Shownotes
Ja, kann ich
verlinken.
dir nochmal
Ja.
schicken.
Du hast ja gesagt, ihr schlaft dann auch zum Teil eine Woche dann auf See. Hast du schon mal einen seekranken Meeresbiologen-Kollegen oder Kollegin gehabt?
Ja, doch, ich habe eine gute Freundin, die ist leider seekrank. Die leidet sehr.
Okay, und steht man das dann irgendwann durch oder kann man das trainieren oder leidet man jedes Mal aufs
Also
Neue?
sie ist, glaube ich, jetzt schon seit wie vielen Jahren, 10, 15 Jahren fährt sie immer wieder raus und sie hat es immer noch. Also es ist, ja, genau. Aber es gibt ja auch so Armbänder, zum Beispiel so Akupressurpunkte oder sowas. Man kann sich schon helfen und
Ah, okay.
es gibt auch so Pads oder irgendwelche Medikamente, die man, glaube ich, hinters Ohr macht. Also es gibt da schon eine ganze Menge. Und wenn man jetzt, sage ich mal, eine Reise für eine Woche hat und man hat Seekrankheit, dann kann man sich mit sowas auf jeden Fall behelfen. Also für meine Freundin ist es jetzt schwierig, sich jeden Tag hier die Medikamente dahin zu kleben. Aber also wenn man jetzt eine Woche auf See ist, dann kann man sich mit sowas auf jeden Fall gut behelfen. Und was war noch? Also was halt auch immer wichtig ist, ist regelmäßig zu essen, aber halt solche Produkte wie Milch oder Kaffee oder Eier, also so solche Produkte zu meiden und lieber Kekse zu essen und leicht verdauliche Sachen zu essen und immer den Horizont angucken, da wo es nicht wackelt.
Also ich bin ja auch total seekrank. Ich könnte schon allein
Ah
wegen dem keine Meeresbiologin werden, glaube ich. Ich würde auch jedes Mal aufs Neue leiden. Aber ich habe mal gehört, dass man das wohl dann auch trainieren kann oder irgendwann hat man es dann geschafft. Aber wenn du sagst, ja, dass es gar nicht so ohne ist, ne, und man dann doch irgendwie mithelfen muss, Medikamenten. Aber das Armband, das kann ich tatsächlich nicht. Da muss ich mich nochmal aufschlauen.
Ja, kann schon sein, dass man es trainieren kann. Also ich habe mich damit nie so richtig beschäftigt. Ich weiß nur von meiner Freundin, aber kann schon sein, dass man es trainieren kann. Ja. Wäre gut.
Okay. Ja, auf jeden Fall. Wenn jetzt jemand total angefixt ist beim Zuhören und jetzt auch gerne Meeresbiologe werden möchte, aber vielleicht auch gar nicht so jetzt die Möglichkeit hat, direkt im Ausland ein Studium zu machen, was würdest du demjenigen empfehlen? Wie sollte er vorgehen, jetzt wenn er auch jetzt erstmal in Deutschland gebunden ist?
Ja, auf jeden Fall ein Biologiestudium. Es ist ja eine gute Grundlage. Und zum Beispiel in Bremen kann man sich dann auf Meeresbiologie studieren. Ich glaube, ja, ich habe es jetzt gar nicht mehr so genau im Kopf. Also Bremen ist ein guter Standpunkt, Hamburg ist ein guter Standpunkt, Kiel, da gibt es dann auch das Geomar. Und ich glaube Rostock, das sind so die, wo es auf jeden Fall geht, sich dann zu spezialisieren. In Bremen gibt es halt, also ich war in Bremen dann für meinen Master und da ist wirklich der Vorteil, dass man auch ganz viele Institute hat. Also wir hatten das Leibniz-Zentrum für tropische wie sagt man auf Deutsch, tropische Meeresbiologie, ZMT, das ZMT, dann hat man das MPI für marine Mikrobiologie, man hat das AWI, das Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Also es gibt wirklich eine ganze Menge an Instituten, dass man halt so ein bisschen guckt, was sind so die Schwerpunkte, wo möchte man sich drauf spezialisieren auch und dann den Standpunkt auswählen.
Okay. Gibt es denn bestimmte Skills, Qualifikationen, die man auf jeden Fall so mitbringen muss, wo du sagst, okay, das sollte man auf jeden Fall auch haben von Natur aus oder lässt sich alles irgendwie erlernen?
Also ich glaube, es lässt sich echt viel erlernen und gerade durch ein Studium wird man auch in die richtige Richtung gelenkt. Bei mir war es zum Beispiel so, viele denken, dass sie halt unheimlich gut in Naturwissenschaften sein müssen oder sowas. Also dass sie Chemie, Physik, Mathe, alles perfekt können müssen. Und bei mir war es halt tatsächlich gar nicht so. Also Biologie hat mich immer interessiert, aber also in Deutschland war es halt auch eher, wie sagt man das, ja, sehr molekular und sehr auf Zellebene. Also so in der Schulzeit hat man viel über den Zellzyklus gelernt und alles Mögliche. Und das hat mich jetzt gar nicht wie sagt man, gecatcht. Also für mich war es eher die Ökologie, was mich halt interessiert hat. Und ich habe das oft in der Schulzeit sehr vermisst, diesen Ökologie-Part. Und dann war ich in Chemie überhaupt nicht gut, in Physik grottenschlecht und Mathe auch eher schlecht als recht. Und das war, dass ich wirklich Angst hatte, als ich mein Studium angefangen hatte, ob ich das schaffe. Aber also es ist machbar und man lernt es dann auch alles nochmal im Studium. Und es ist auch wirklich, muss ich sagen, was anderes. Die Motivation ist was anderes, wenn man wirklich Meeresbiologin werden möchte. Und dann lernt man Meereschemie, dann ist es was anderes, als wenn man Chemie in der Schule lernt. Und also für mich war einfach dann die Motivation auch größer. Und so habe ich das dann eben auch besser geschafft. Und bei mir waren immer eher die Sprachen meine Stärke. Und ich dachte, was mache ich denn damit in einem Biologiestudium? Aber im Endeffekt hat mir das wirklich geholfen, weil es geht ja dann auch viel darum, seine Ergebnisse zu kommunizieren und die Ergebnisse, da muss man Papers schreiben und Veröffentlichungen schreiben und ja, also der Sprachanteil, der ging auch nicht verloren sozusagen und ja, also man kann, sage ich mal, mit allen möglichen Skills und allen möglichen Talenten sozusagen da reinwachsen und dann hat man halt vielleicht. Ich war dann eher diejenige, die anderen Leuten geholfen hat beim Schreiben. Dafür habe ich dann, hatten wir Lerngruppen, wo sie mir in Chemie geholfen haben. Also man hat dann halt so, jeder hat so seinen Background und seine Stärken und dann hat man seine Lerngruppen und man hilft sich gegenseitig dadurch und ja.
Okay. Ja, ich glaube, das ist unheimlich wichtig, ne? Man muss einfach auch den Antrieb haben, die Leidenschaft, und dann klappt es schon alles irgendwie, wenn man die Motivation hat. Ja. Was sind denn jetzt noch so klassische Bereiche, wenn man jetzt Meeresbiologe oder Biologin ist, einzusteigen? Wir hatten ja jetzt Conservation-Projekte, ne? Artenschutzprojekte, Forschungsprojekte. Gibt es noch irgendwelche Bereiche, die man so gar nicht auf dem Schirm hat, wo man auch einsteigen könnte?
Also es geht auf jeden Fall auch viel in Richtung Data Science. Ich habe eine Freundin, die arbeitet dann jetzt ganz viel in Bioinformatik. Die hat zum Beispiel Sequenzdaten, die sie auswertet. Das ist ja heutzutage auch sehr technologisch dann die ganze Meeresbiologie. Also Data Science auf jeden Fall, Conservation. Es gibt auch viel im Consulting-Bereich, also was gibt es noch? Es ist eigentlich, man kann echt in viele Bereiche gehen. Ich habe zum Beispiel auch mal wie sagt man, ein Praktikum bei der Zeitschrift Tauchen gemacht. Also da war auch dann haben sie auch Meeresbiologen, die da mitarbeiten. Also man kann wirklich eigentlich in viele Bereiche reingehen und ja. Aquakultur ist zum Beispiel eine andere Freundin, die jetzt in Aquakultur arbeitet. Sie arbeitet jetzt auch in einem Startup. Also das ist dann ganz, man kann wirklich in alle möglichen Bereiche reingehen.
Ja, spannend auf jeden Fall.
Ja.
Muss man eigentlich tauchen können oder macht man irgendwie automatisch einen Tauchschein oder wie kann man sich das vorstellen?
Nee, das muss man tatsächlich gar nicht. Also ich kenne genug Meeresbiologen, die nicht tauchen.
Okay. Weil man stellt sich irgendwie so, also ich stelle mir den klassischen Meeresbiologen immer so auch als Taucher vor, der dann irgendwie den ganzen Tag im Meer unterwegs ist und taucht und den ganzen Tag im Wasser.
Ja, also weil ich tauche auf jeden Fall. Aber ich habe auch ganz viele Freundinnen, die nicht tauchen.
Ja, hast du dann auch einen Tauchschein gemacht?
Ja.
Okay, ja, cool. Ja, in Kolumbien bietet sich das ja auch auf jeden Fall an.
Ja, wobei ich hier noch gar nicht getaucht bin. Also ich hatte meinen Tauchschein tatsächlich, meinen Tauchschein in Europa gemacht. Und dann habe ich, also in Griechenland auf Kreta, und dann habe ich auch ein paar Wochen, 10 Wochen, glaube ich, als, wie sagt man, Dive Master gearbeitet, also als Dive Guide. Und da habe ich mir aber mein Ohr, mein Trommelfell extrem überanstrengt. Und seitdem ist es für mich sehr schwierig zu tauchen. Und ja, ich bin seitdem nicht mehr viel getaucht. Das heißt, in Kolumbien steht es noch aus. Ich würde aber gerne jetzt freitauchen lernen und dann hier mal freitauchen. Ne?
Ja, cool.
Genau.
Und hat sich das bei dir wahrscheinlich auch bestätigt, ne, dass du von Kind auf das machen wolltest? Hattest du jemals Zweifel oder ist es nach wie vor dein Traum, den du lebst, von Kind
Zweifel hatte
auf?
ich viele. Vor
Ja.
allem eher so vom Anfang, weil jeder gesagt hat, ja, damit verdienst du doch kein Geld oder was willst du denn damit machen? Und in Deutschland, ich bin in Frankfurt aufgewachsen, was willst du denn in Frankfurt mit Meeresbiologie machen? Und, ja, also ich hatte schon viele Leute, die mir da reingeredet haben und meine Eltern haben mich aber immer unterstützt, da war ich sehr dankbar dafür. Und ja, hier, also viele Zweifel hatte ich vor allem während des Masters und meiner Doktorarbeit, weil das dann halt Mikrobiologie war und ich gar nicht mehr so verbunden war mit dem, was ich eigentlich machen wollte. Und da kamen sehr, sehr viele Zweifel auf. Und das war aber auch wichtig. Das war ein richtiges Tief, was ich dann hatte. Das war aber auch wichtig, um mich wieder neu zu orientieren. Als ich dann hier in Kolumbien ankam, habe ich gesagt, nee, das ist jetzt meine Chance. Jetzt versuche ich es, mit Walen und Delfinen irgendwas zu finden, irgendwie zu arbeiten. Und dann habe ich wirklich meinen ganzen Fokus darauf gesetzt und dann hat es funktioniert. Und ja, genau.
Sehr schön. Hattest du irgendein ganz besonderes Erlebnis mit Walen oder Delfinen?
Ja, mehrere. Zwei, diese hatte ich tatsächlich dann mit dem Tethys Research Institute, als wir auf dem Mittelmeer unterwegs waren. Wir hatten eine Nacht, wo wir draußen geschlafen haben auf dem Meer. Und man muss sich vorstellen, das ist ein 15 Meter langes Boot, also ziemlich klein gewesen. Wir waren, glaube ich, 10 Leute da drauf. Und wir haben alle 2 Stunden mussten wir uns abwechseln mit Wache halten, weil wenn da ein großer Tanker oder so vorbeikommt und uns nicht sieht mitten in der Nacht, kann es halt auch sein, dass es ne, uns ein Schiff rammt oder sowas. Das heißt, alle 2 Stunden wurde jemand anderes gerufen, dass er Wache halten muss in der Nacht und dann wurden wir geweckt. Ich und eine Freundin und wir sind dann hoch an Deck gegangen. Und dann wurde uns gesagt, dass neben dem Boot ein Finnwal gerade schläft. Also der hat sich das halt auch ausgesucht, hat sich gedacht, okay, da ist irgendwie so ein, keine Ahnung, so eine Art Felsen oder was weiß ich was. Und hat sich dann da nebendran gesellt. Und dann haben wir unter dem Sternenhimmel immer diesen Walblas gehört. Und wir haben so leicht dann auch gesehen, wo der, also es war eigentlich alles dunkel, aber man hat dann schon irgendwo gesehen, wo dieser Wal ist. Und der hat einfach gechillt 2 Stunden lang und das war mega, mega schön, dieses Erlebnis. Und ja, eine andere Geschichte war dann auch im Mittelmeer. Meine Lieblingswal beziehungsweise Delfinart ist der, wie sagt man das auf Deutsch, Grindwal. Und die sind im Mittelmeer gar nicht so häufig. Und dann waren wir ja relativ weit draußen und ich habe halt das Glück gehabt, die schon zweimal zu sehen. Und beim zweiten Mal war das ein großes Leittier. Also die heißen im Englischen auch Pilot Whales, Pilotwale, weil sie eben ein Leittier haben, was übrigens auch eine Matriarchin ist. Und die kam ans ans Boot und hat uns alle, also wir hatten wirklich alle, das ist natürlich jetzt nicht wissenschaftlich, aber wir hatten alle den Eindruck, dass sie uns mit ihren Augen halt richtig krass, also sie hat so Skyhopping gemacht, so raus aus dem Wasser und einen nach dem anderen, wir standen alle an der Reling, einen nach dem anderen hat sie so intensiv angeguckt und so, als würde sie uns, keine Ahnung, in die Seele gucken und dann ist sie weg. Und wir dachten schon, die Sichtung ist vorbei, aber wir waren also so, wow, das war voll das intensive Erlebnis. Und dann kam sie an und hat uns ein Jungtier präsentiert, also ein Kalb, was wirklich vielleicht ein paar Stunden alt war. Man hat noch gesehen, wie das so schrumpelig war und gerade erst geboren wurde. Und ja, wir waren danach alle sehr, 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 sehr berührt von dieser Begegnung.
Voll schön. Ja, so also Tierbegegnungen sind ja immer was Tolles und Besonderes, vor allen Dingen mit wilden Tieren, ne?
Auf jeden Fall. Ja, und das ist für mich auch so eine der Dinge, was so am spannendsten ist. Also wir sind teilweise 8 Stunden auf dem Meer und wir sehen nur Wellen und nur Blau und man sieht nichts. Aber allein die Vorstellung, dass in jeder Sekunde, in jedem neuen Moment könnte irgendwo eine Flosse durch die Oberfläche kommen oder ein Walblas irgendwo sein und dann ist sofort Sichtung und man weiß nicht, was man erlebt in dieser Zeit. Das ist für mich so dieses Spannendste dabei. Also meine Schwiegermutter war mal mit auf dem Meer und sie meinte nach 6 Stunden so, pff, das war aber langweilig. Und ich so, nein, also es ist mega spannend. Du weißt nie, wann der nächste Wal kommt.
Also man braucht wahrscheinlich auch viel Geduld, oder, in dem
Ja,
Job.
absolut.
Du hast ja erzählt, dass du auch Meditationslehrerin bist. Wie verbindest du das denn aktuell mit deiner Tätigkeit als Meeresbiologin? Ich finde auch dieses Wortspiel so schön, ne? Ich glaube, wie hast du es auf Instagram beschrieben? Meeresbiologie und Meer oder Meditation und Meer, irgendwie so.
Genau, Meditation und Meer. Das war, bevor ich dieses Projekt angefangen habe, hatte ich das gemacht und habe dort sozusagen Meeresmeditation unterrichtet. Also ja, die Idee war, dass uns das Meer mit jedem zweiten Atemzug verbindet, weil der Sauerstoff vom Plankton, also wir denken immer, wenn wir an den Sauerstoff denken, dass die Bäume das produzieren, aber das Plankton aus dem Meer, diese mini kleinen Lebewesen, produzieren tatsächlich auch 50% unseres globalen Sauerstoffs. Das heißt, so statistisch gesehen sind wir ja mit jedem zweiten Atemzug mit dem Meer verbunden, egal wo wir auf der Welt sind. Und wir kennen das ja, ich denke mal, die meisten Menschen kennen diese beruhigende Wirkung vom Meer, wenn man am Strand ist und man hört die Wellen rauschen oder man riecht diese ja, leicht fischige Luft. Und genau, also das sind so die Verbindungen, die ich dann in diesen Meeresmeditationen mache, dass ich auf der einen Seite eben Achtsamkeitsmeditationen mache und die aber so ein bisschen mit ja, mit einer Meeresbrise verbinde. Aber im Moment mache ich das gar nicht mehr. Aber für die Stiftung, die ich gründe, ist es auf jeden Fall wieder mit vom Konzept dabei.
Ja, voll schön. Kann man sich die Meeresmeditation irgendwo holen bei dir oder sind die jetzt offline aktuell?
Aktuell sind sie offline. Wir hatten das immer als live gehabt, einmal die Woche. Und im Moment arbeite ich aber ganz fleißig daran, die alle zu digitalisieren, alle aufzunehmen nochmal und die dann irgendwann auch auf der Webseite von der Stiftung, die ich gründen werde, dann auch zur Verfügung zu stellen. Genau.
Ja, ist auf jeden Fall eine ganz tolle Kombi, finde ich, so dieses Wissenschaftliche auch mit generell der mit so ein bisschen spirituellen Aspekten auch zu verbinden. Ist auch was ganz Besonderes auf jeden Fall. Es gibt ja normalerweise so diese knallharten Wissenschaftler, die nichts von all dem wissen wollen,
Genau,
ne?
genau.
Und die Kombi ist auf jeden Fall total schön und sehr, ja, sehr einzigartig wahrscheinlich auch. Gibt es bestimmt nicht so häufig. Ja. Richtig cool. Ja, jetzt kommen wir schon langsam zum Ende. Wir haben jetzt auch schon ganz viel erfahren von dir und von deinem Job als Meeresbiologin. Gibt es noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, über was wir nicht gesprochen haben, was du gerne noch loswerden möchtest?
Ja, also vielleicht wir hatten das so vorhin angesprochen, dass wie kann man Meeresbiologin werden? Und also es gibt natürlich den klassischen Weg über das Studium, dass man Meeresbiologie studiert, aber es gibt ja auch viele Leute, die dann sage ich mal, schon längst in ihrem Beruf sind. Und also ich habe halt auch viele Leute, die auf mich zukommen und sage ich mal 50 sind oder so und dann sagen, ach Mann, ich habe das irgendwie verpasst und ich wollte unbedingt immer Meeresbiologin werden und jetzt ist es zu spät. Und ja, also das auch für solche Menschen immer die Option besteht, das Meer wieder in ihr Leben zu holen und auch die Tiere wieder in ihr Leben zu holen. Und man kann wirklich ganz klassisch mit einer freiwilligen Arbeit anfangen oder was auch wichtig ist, dass man dann nicht denkt, dass was man bis jetzt im Leben gemacht hat, war alles falsch oder so, sondern oftmals sind es genau die Skills, die einen dann einzigartig machen. Und wenn man das verbindet und das mitnimmt, und das mit in in den Umweltschutz, in den Meeresschutz bringt, dann kann daraus halt was mega Einzigartiges entstehen und man kann sich dadurch auch echt absetzen von vielen Sachen. Also ich meine jetzt zum Beispiel, was kann ich sagen? Zum Beispiel eine Buchhalterin oder sowas. Ja, also jetzt aktuell in meiner Stiftung, suche ich eine Buchhalterin, weil ich nicht weiß, ich kenne mich mit diesem Thema nicht aus. Und ich sag mal, wenn eine Buchhalterin sich mit sowas beschäftigen möchte, in den Meeresschutz gehen möchte, das gibt dann immer die Option, auch in der Stiftung erstmal anzufangen, vielleicht Freiwilligenhilfe erstmal mitzuarbeiten. Wie funktioniert das? Sind ja dann auch andere, also Gesetze, mit denen man sich erstmal wieder auch, wie sagt man, beschäftigen muss und andere Vorgänge vielleicht, aber man kann eben auch so da reinwachsen und so in eine Stiftung kommen und so anfangen, sich dann doch wieder für den Meeresschutz einzusetzen. Und genau, also so, das war mir noch wichtig, einmal zu sagen, dass es immer Wege gibt und auch dass man nie sagen kann, dass das, was man bis jetzt gemacht hat, falsch war. Man hat immer die beste Entscheidung getroffen, die es in dem Moment für einen gab. Und ja, jetzt ist es vielleicht Zeit für was Neues, aber man kann das verbinden und es gibt immer einen Weg.
Ja, richtig gut, dass du das auch ansprichst. Vor allen Dingen gibt es ja auch wirklich ganz viele NGOs oder generell Tierschutz-, Artenschutzorganisationen, die ja auch Bürokräfte brauchen. Man denkt immer, als Bürokraft kann man sich nicht für den Naturschutz einsetzen, aber genau dort wird es auch gebraucht und die Skills, und man kann ja mit seinen Fähigkeiten dann auch wirklich was Sinnvolles tun und in solche Organisationen einsteigen. Und dann tatsächlich auch nebenher, wie du sagst, als Freiwilligenhelfer oder was auch immer, dann auch wirklich so an dem Thema direkt mitarbeiten, wenn man das noch ein bisschen mehr, also näher dran haben möchte, ne?
Genau.
Ja. Oder man studiert halt eben noch mit 50 Biologie, warum
Geht
nicht?
auch, genau, auf jeden Fall. Ja.
Ja, geht alles. Man kann sich ja immer einschreiben in der Uni, ne, wenn
Ganz
man so die
genau.
Grundvoraussetzung erfüllt.
Auf jeden Fall. Es gibt auch zum Beispiel eine Mailinglist, die heißt Marine Mammal Mailinglist. Und da gibt es auch immer ganz viele Optionen und da kann man als Freiwilligenhelfer mitarbeiten oder irgendwie sowas. Kann ich dir dann auch am Ende nochmal schicken. Vielleicht kann man sich da.
Ja, sehr gerne. Dann kann ich das auch nochmal verlinken.
Genau.
Ja. Ja, oder es gibt ja auch Rentner, die dann nochmal sich einschreiben, einfach so, weil sie Interesse dran
Ja,
haben. Und
genau.
dann ist man das auf jeden Fall nie für zu alt für irgendwas Neues.
Genau.
Ja, richtig, richtig schön. Ja, vielen Dank, Jenny, dass du da warst. Ich freue mich sehr, die Folge schon zu veröffentlichen und ja, einzutauchen in die Meere mit den Walen und Delfinen. War richtig schön. Und ja, ich freue mich total, was von dir noch kommen wird, auch mit deiner Stiftung, und hoffe, dass es ganz bald an den Start geht und vielleicht dann auch Freiwilligenhelfer von Deutschland zu dir kommen, wer weiß.
Vielen, vielen Dank, Irma. Das war ein wunderschönes Interview.